Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe. Caras
Kipurile Europe.
Europäische Ansichten.
Lica Europe.
Lica Europe.
Mixed race, as it were. So we tend to come from all over. I know very few, you know, English people. So we're a mixed island.
Von überall her, ein gemischter Menschenschlag, eine gemischte Insel. Das war die spontane Beschreibung einer Passantin in London auf die Frage nach britischer Identität.
Ja, was ist britische Identität? Gibt es die überhaupt oder müsste man nicht genauer von englischer, schottischer, walisischer und nordirischer Identität sprechen? Willkommen zu den Gesichtern Europas.
Was ist britische Identität? Vier Nationen unter einem gemeinsamen Dach, dem Vereinigten Königreich, das ist unser Thema heute. Dabei steht eine Frage ganz im Mittelpunkt. Wie lange hält dieses gemeinsame Dach noch? Denn der Brexit hat dem Streben nach Unabhängigkeit in Schottland und Wales frischen Atem eingehaucht.
Die Idee, dass Nordirland das Vereinigte Königreich verlässt und eines Tages mit der Republik Irland wiedervereint wird, erscheint im Lichte der Brexit-Entwicklung gar nicht mehr so irreal.
Zerbricht das Vereinigte Königreich? Wir laden Sie heute ein auf eine kleine Reise durch Großbritannien, blicken nach Schottland, Wales, Nordirland und natürlich auf den größten Landesteil auf England, fragen nach Identitäten, Befindlichkeiten und Abspaltungsbestrebungen. Am Mikrofon sind Ann-Kathrin Jeske und Burkhard Birke. Staatsgebilde und oder identitätsstiftendes Konstrukt? Was ist das Vereinigte Königreich? Nur der Zusammenschluss der Kronen verschiedener Königreiche? Das war es, das war der Ursprung und das ist der Status quo. Doch wie lange noch? Gibt es einen Kitt, der die vier Nationen zusammenhält, ihnen eine gemeinsame Identität verleiht?
We are quite a divided nation in many ways.
In vieler Hinsicht sind wir eine ziemlich gespaltene Nation. Die Waliser und Schotten sind sehr patriotisch. Und das Problem ist, dass die Engländer im Begriff sind, ebenfalls nationalistisch zu werden und nicht mehr nur mit den Schultern zucken und glücklich sind, Briten zu sein.
So beschreibt Sir John Gilbert Großbritannien. Rein zufällig hatte ich den eleganten älteren Herrn im karierten Jacket und Regenmantel vor der British Library in London getroffen und spontan zunächst nach einer Definition von britischer, dann von englischer Identität gefragt.
I think it's difficult because some other countries like Germany.
Das ist schwierig. In Deutschland gibt es noch Trachtenkleidung, das Bier und solche Dinge, mit denen sich Zuwanderer dann vertraut machen können und sich dann deutsch fühlen können. In Großbritannien ist das schwieriger. Es gibt keine landesübliche Kleidung in England. Aufgrund der frühen Industrialisierung haben wir, so glaube ich, viel an kultureller Identität verloren, die aus der Verwurzelung mit dem Land resultiert. Das macht es schwierig zu definieren, was britisch ist.
Da schwingen natürlich Klischees von vermeintlich identitätsstiftenden Dingen wie Bratwurst, Bier, Lederhosen und Dirndl mit, die eher bayerisch und nicht gesamtdeutsch sind. Vielleicht wird überall in Großbritannien, zumindest von Nicht-Vegetariern, gern Roastbeef gegessen, Ale und Tee getrunken, obwohl immer von English Tea die Rede ist, ebenso wie von English Breakfast, dem legendären englischen Frühstück. Der Yorkshire Pudding ist jedoch regional und Whisky schottisch. Der Union Jack, die Fahne, ist eindeutig britisch, aber
if you like flags, we've got at least five. If you like different nationalities, we've got at least four.
Wir haben mindestens 5 Fahnen, mindestens 4 verschiedene Nationalitäten. Das ist nicht das Entscheidende. Britisch sind wir durch unser Staatsgebilde und wir sind Engländer, Schotten, Waliser oder Nordiren durch unsere emotionale und kulturelle Bindung. Northern Irish through our cultural
and emotional loyalties, sagt der Historiker Robert Coles von der De Montfort University. Auf den britischen Inseln pflegen vor allem die Schotten ihre Traditionen mit den berühmten Hochlandspielen, den Highland Games, dem Dudelsack und der Kleidung mit dem Kilt, dem berühmten karierten Schottenrock. Embleme, die den Schotten im 18. Jahrhundert für einige Jahrzehnte von den Engländern ebenso verboten waren wie ihre gälische Ursprache. Vielleicht sind gerade deshalb Kilt und Dudelsack zu Symbolen nationaler Identität geworden. In Schottland stößt man selten auf Zweifel an Identität und Symbolen dafür.
Wir haben und hatten stets unsere eigene Identität. Wir haben Feuer im Bauch, um es mit dem alten Sprichwort auszudrücken. Wir werden also immer Schotten bleiben, sind aber auch Teil des Vereinigten Königreichs. Und ich denke, das sollte auch so bleiben.
Diese Auffassung scheint kaum mehr mehrheitsfähig. Die Zustimmung zur Unabhängigkeit Schottlands wächst nach dem Brexit von Tag zu Tag. Dennoch wird selbst von Schotten, die unbedingt im Vereinigten Königreich bleiben wollen, die Frage nach der Identität stets zunächst mit Schottisch und dann erst vielleicht mit Britisch beantwortet. In Wales wiederum definiert sich die Identität vor allem über die Sprache und walisische Muttersprachler würden wohl immer sagen, sie seien walisisch und dann erst britisch.
Wenn ich in einem Formular britisch oder walisisch ankreuzen muss, nehme ich walisisch. Britisch zu sein bedeutet für mich, in einem Klassensystem zu leben. Es bedeutet auch, die Königsfamilie zu akzeptieren und ihr Untertan zu sein. Britisch zu sein bedeutet, ich bin keine Bürgerin, ich bin Untertan.
Und in Nordirland? Da kommt es darauf an, wen man fragt.
I have both an Irish and a British passport.
Aus praktischen Gründen besitze ich sowohl einen britischen als auch einen irischen Pass. Meine Nationalität ist aber irisch und ich habe mich immer irisch gefühlt. Mir ist aber klar, dass ich in Nordirland wohne und beide Pässe haben darf.
Dedehinen ist Professorin an der University of Ulster. Aufgrund des Karfreitags-Friedensabkommens dürfen in Nordirland geborene Personen neben der britischen auch die irische Staatsbürgerschaft besitzen. Das war eine Strategie, um den ewigen Kampf um die Zugehörigkeit der Krisenprovinz Ulster zu entschärfen. Denn fragt man Unionisten, also Protestanten in Nordirland, so würden sie sich stets nur als britisch betrachten. Über Jahrhunderte war der Protestantismus ein bindendes Element für Großbritannien. Linda Coley war Beraterin verschiedener englischer Regierungen, lehrt an der Princeton University in den USA, besitzt aber noch einen britischen Pass.
The United Kingdom was a composite state and what kept it together was partly Protestantism.
Das Vereinigte Königreich war ein zusammengesetztes Staatsgebilde, das zum Teil durch den Protestantismus zusammengehalten wurde. Die protestantische Reformation war in England, Wales, Schottland und im Nordteil Irlands erfolgreich. Er war ein sehr wichtiges Bindeglied, weil die Feinde Großbritanniens früher katholische Staaten waren. Neben dem Protestantismus einte auch der Glaube an die Überlegenheit der verfassungsrechtlichen Freiheiten. Aber natürlich spielt auch das Empire eine wichtige Rolle, vor allem weil es Arbeitsplätze generierte.
But of course the empire mattered in the sense that it, apart from anything else, was a source of jobs.
Mit dem Zusammenschluss von England und Wales 1536 wurde ein erster Grundstein für das Vereinigte Königreich gelegt. Der Act of Union führte englisches Recht in Wales ein und Wales bekam im Gegenzug 26 Abgeordnete im Parlament von Westminster. 1603 übernahm der schottische König James auch die englische Krone, da Elizabeth I. keine Thronfolge hatte. 1707 folgte der Act of Union zwischen Schottland und England mit der Auflösung des schottischen Parlamentes und 1800 wurde Irland Teil des Vereinigten Königreichs. Schotten und Iren bekamen Mandate in Westminster. Beiden Vereinigungen waren aber Kriege vorangegangen. Der Historiker Robert Coles:
Gradually emerged a great deal of consensus, particularly in England, Scotland and Wales.
Allmählich bildete sich ein Konsens in England, Schottland und Wales, vor allem auf der dominanten der protestantischen Seite. Dieses Reich, dieses heimische Empire, schien den katholischen Iren weit weniger sinnvoll und erfolgreich, mit Ausnahme des Nordens, wo sich viele schottische Protestanten angesiedelt hatten. Das heimische Reich wurde zu einem Weltreich und wird entscheidend für das Selbstverständnis der britischen Oberschicht. Und natürlich war dieses Empire unglaublich divers und verschiedenartig.
And it is really important in how the British establishment sees itself. And of course the empire in many ways was incredibly diverse and various.
Intern kam es nach dem Ersten Weltkrieg zum formellen Bruch. Die irische Revolution mündete in die Schaffung des irischen Freistaates 1922, aus dem später die Republik Irland wurde, wobei die überwiegend protestantischen Provinzen im Norden im Vereinigten Königreich blieben. Extern zerfiel das British Empire in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Unabhängigkeit ehemaliger Kolonien. Was bleibt, ist der Commonwealth. 54 Staaten, von denen 16 Königin Elisabeth als Staatsoberhaupt anerkennen. Fast 2 Milliarden Menschen, knapp 30% der Weltbevölkerung, leben in dem Gebiet des früheren British Empire. Und bis 1962, bis zum Commonwealth Immigration Act, galten Bürger aus den Commonwealth-Staaten als britische Staatsbürger mit dem Recht auf Einwanderung. Die Kolonialzeit hat tiefe Spuren und Wunden hinterlassen. Das Establishment in England möchte den Glanz des British Empire wieder aufleben lassen. Wie sonst sind die Worte von Premierminister Boris Johnson zu verstehen, der seine Brexit-Strategie damit begründet hat, Großbritannien würde zu ungeahnter neuer Größe, einem neuen goldenen Zeitalter aufsteigen. Andererseits war und ist Großbritannien Magnet für Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien. Gerade erst jetzt hat Johnson Millionen Bürgern der ehemaligen Kronkolonie Hongkong Aufenthaltsrecht in Aussicht gestellt. Fühlen sich die Zugewanderten aber wirklich dazugehörig? Die jüngsten Solidaritätskundgebungen der schwarzen Briten mit dem in den USA von Polizisten ermordeten George Floyd säen Zweifel. Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Chancengleichheit und mehr Anerkennung forderten Wortführer der Demonstranten. Trotz Corona marschierten Tausende in London, keineswegs nur friedfertig. Solidarität mit dem durch Polizistenhand in Minneapolis umgekommenen George Floyd war der Anlass. Aufgestauter Frust machte sich Luft, wie dieser Ausschnitt einer Reportage im britischen Fernsehen zeigt.
Die Menschen denken, das sei ein amerikanisches Problem. Aber die Vormachtstellung der Weißen ist weltweit. Und das Fundament für die weiße Vormacht in Amerika wurde maßgeblich in Großbritannien gelegt.
Knapp 2 Millionen Briten gelten laut Zensus als Black British, schwarze Briten. Sehr viele von ihnen stammen aus der Karibik und die ganz große Mehrheit von ihnen lebt in England. Nur etwa 36.000 wohnen in Schottland, 18.000 in Wales und weniger als 4.000 in Nordirland.
Most immigration to the British Isles has been for work.
Die meisten Immigranten kamen, um Arbeit zu finden. England und speziell London und der Südosten boten mehr Gelegenheiten als die kleineren Nationen.
Particularly in London and the Southeast.
Erläutert der Historiker Robert Coles. Die Masseneinwanderung aus ehemaligen Kolonien hat Großbritannien wieder vor die Herausforderung gestellt, verschiedene Ethnien und Nationen unter einem gemeinsamen, identitätsstiftenden Dach zu vereinen. Immer wieder gab es über die Jahre Unruhen, auch und gerade durch pakistanisch- und indischstämmige Briten. Viele von ihnen tun sich, wie die schwarzen Briten, schwer mit der Antwort auf die Frage nach Identität und Nationalität, selbst wenn sie auf der Insel geboren sind.
Meine Identität ist schwarz-britisch, aber da ich hier geboren und aufgewachsen bin, betrachte ich mich eigentlich als schwarze Barbadierin, also von Barbados.
Wenn ich mich für einen Job bewerbe, muss ich schwarz-britisch ankreuzen. Das nervt, denn ich bin Britin, ich bin Engländerin.
Ich glaube, ich bin schwarzer Brite, aber auch Afrikaner, da ich dort geboren bin. Aber ich esse kein typisches englisches Frühstück. Das ist doch lächerlich.
Ich bin kein Brite. Ich bin nur auf dem Papier Brite.
Afrikaner und Brite, Barbadierin und Britin, genau wie Waliser und Brite oder Schotte und Brite oder Ire und Brite. Bei den Iren spielte die Religionszugehörigkeit historisch eine desintegrierende Rolle. Bei den Black British ist es offensichtlich die Hautfarbe. Robert Coles.
I don't think it's really about the nation.
Im Grunde geht es nicht um die Nation. Die Art und Weise, wie die britischen Demonstranten den Schulterschluss mit den amerikanischen Demonstranten gesucht haben und britisches Polizeiverhalten mit amerikanischem verglichen haben, obwohl es nicht vergleichbar ist, zeigt, dass es hier nicht darum geht, Teil der britischen Nation zu werden. Die neue Wut und Polarisierung entzündet sich an der Frage der ethnischen Abstammung, nicht an der nationalen Identität.
Die Briten gelten als skurril, das insulare Dasein hat sie über Jahrhunderte geprägt. Der Amerikaner Bill Bryson hat der Mentalität zwei Bestseller gewidmet, Reif für die Insel und zuletzt It's Tea Time, my dear. Hören Sie einen Auszug.
Lange Zeit hatte man zwei Optionen, um britischer Staatsbürger zu werden. Die erste, kompliziertere, aber paradoxerweise wesentlich gebräuchlichere Vorgehensweise war, den Weg in eine britische Gebärmutter zu finden und 9 Monate zu warten. Die andere bestand darin, ein paar Formulare auszufüllen und einen Eid abzulegen. Seit 2005 müssen Anwärter aus der zweiten Kategorie zusätzlich Englischkenntnisse nachweisen und einen Wissenstest bestehen. Ganz egal, wie gut man Großbritannien zu kennen glaubt, man weiß nicht die Dinge, die man wissen muss, um den Life in Britain Knowledge Test zu bestehen. Dazu muss man nämlich beispielsweise wissen, wer Sheikh Dean Mohammed war. Er war derjenige, der Shampoo in Großbritannien eingeführt hat, kein Scherz. Man muss wissen, unter welcher anderen Bezeichnung der Education Act von 1944 noch bekannt ist, Butler Act. Man muss wissen, seit wann es die Adelstitel Peerages auf Lebenszeit gibt, 1958, und in welchem Jahr der Arbeitstag für Frauen und Kinder auf maximal 10 Stunden begrenzt wurde, 1847. Man muss in der Lage sein, Jenson Button zu identifizieren. Es hat keinen Sinn zu fragen, warum. Die Staatsbürgerschaft kann einem verweigert werden, wenn man nicht weiß, wie groß die Anzahl der Mitgliedstaaten des Commonwealth ist, wer im Krimkrieg zu den Feinden Großbritanniens gehörte, wie viel Prozent der Bevölkerung sich als Sikhs, Muslims, Hindus oder Christen bezeichnen und wie der Turm von Big Ben tatsächlich heißt. Es ist der Elizabeth Tower. Man muss sogar ein paar Dinge wissen, die in Wirklichkeit gar nicht wahr sind. Wenn man zum Beispiel gefragt wird, welches sind die beiden am weitesten voneinander entfernten Punkte auf der britischen Hauptinsel, muss man antworten, Land's End und John O'Groats, obwohl das gar nicht stimmt. Dieser Test hat es wirklich in sich. Der offizielle Leitfaden ist ein interessantes Buch. Angenehm unprätentiös, manchmal sogar nichtssagend, hat sein Herz aber am rechten Fleck. Großbritannien, lernt man, ist ein Land, das Fair Play zu schätzen weiß, das hervorragend in Kunst und Literatur ist, das auf gute Manieren Wert legt und das sich schon oft lobenswert erfinderisch gezeigt hat, vor allem was Dinge anbelangt, die mit Dampf betrieben werden. Bei seinen Einwohnern handelt es sich im Großen und Ganzen um anständige Leute, die gern Gartenarbeit verrichten, Spaziergänge in der freien Natur unternehmen und sonntags Roastbeef und Yorkshire-Pudding essen. Es sei denn, sie sind Schotten, dann entscheiden sie sich womöglich für Schafsinnereien. Sie machen an der Küste Urlaub, halten sich an den Green Cross Code zur Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern im Straßenverkehr, stellen sich geduldig an, wählen vernünftig, respektieren die Polizei, verehren ihre Königin und üben sich in allen Belangen in Zurückhaltung. Hin und wieder begeben sie sich in eine Gaststätte, um zwei oder weniger Einheiten guten englischen Biers zu trinken und eine Partie Pool zu spielen oder eine Runde zu kegeln. Man hat manchmal den Eindruck, die Verfasser des Leitfadens sollten öfter unter Leute gehen.
In Wales ist Englisch die Sprache des Alltags und Arbeitslebens. Beim Einkaufen im Supermarkt, in den Büros, bei Arztbesuchen. Der Grund dafür? Walisisch wurde von Engländern lange unterdrückt. Englisch hingegen war jahrhundertelang die einzige offizielle Sprache in Wales, auch in der Schule. Nur die Kinder von privaten Sonntagsschulen kamen in den Genuss des Walisischen. Und so drohte Walisisch langsam auszusterben. Bis jetzt. Denn die walisische Labour-Regierung hat sich ein Ziel gesetzt. 1 Million Menschen sollen bis 2050 wieder Walisisch sprechen. Kleine orangene Anstecknadeln in der Form einer Sprechblase sollen den Anfang machen. Maggie Morgan trägt ein Band mit der Ausweiskarte ihres Arbeitgebers um den Hals. In der aufgedruckten Sprechblase steht Cambraig, Walisisch.
Ich arbeite in einer sehr großen Berufsschule. Und wenn ich auf dem Flur oder in der Kantine jemandem vom Personal oder einem Schüler begegne, den ich nicht kenne, und die Person sieht diese Sprechblase, dann weiß sie, dass ich Walisisch spreche und fängt zu plaudern an.
Bei einer Volksbefragung 2011 hatte die Labour-Regierung herausgefunden, dass nur noch 500.000 Menschen Walisisch sprach. Um die Sprache vor dem Aussterben zu bewahren, schuf die Regierung den Posten des offiziellen walisischen Sprachbeauftragten, der nun die orangefarbenen Sprechblasen überall im Land verteilt.
Ich finde, das ist eine großartige Idee. Es ermuntert mich, in meinem Alltag Walisisch zu sprechen. Normalerweise würden die Leute aus Höflichkeit ein Gespräch eher auf Englisch anfangen, weil sie ja nicht wissen, ob ihr Gesprächspartner Walisisch sprechen kann.
Als Lehrerin darf Maggie Morgan ein 5-wöchiges Mini-Sabbatical nehmen, um Walisisch zu lernen. Außerdem fördert die Regierung die Eröffnung walisischsprachiger Schulen. Maggie Morgan erzählt, dass sie inzwischen immer Walisisch spreche, sobald sie jemanden mit der orangenen Sprechblase entdeckt. Dabei sprach sie jahrzehntelang vor allem Englisch. Über 30 Jahre lebte sie im Südosten Englands und zog dort ihre 2 Kinder groß. Erst kürzlich kehrte die 55-Jährige zurück nach Wales.
Ich war mir sehr unsicher, ob ich noch Walisisch sprechen konnte. Ich habe manchmal den Mund aufgemacht und es hat eine Weile gedauert, bis walisische Worte rauskamen.
Als Kind wuchs sie zwar in einer walisischsprachigen Nachbarschaft auf, ihre Eltern aber erzogen sie auf Englisch, der Sprache, die als notwendig für den sozialen Aufstieg galt.
Mein Vater hat nur Walisisch gesprochen, bis er 5 war, aber meine Mutter konnte kein Walisisch. Und in den 60er Jahren, als ich groß geworden bin, standen Eltern enorm unter Druck, ihren Kindern nur Englisch beizubringen. Meine Eltern waren davon überzeugt, dass ich bessere Chancen haben würde, wenn ich nicht zweisprachig aufwachse.
Heute spricht Maggie Morgan fließend und geht jeden Montagabend ins Chapter, ein Kulturzentrum in Cardiff mit 2 Kinos und einem Kneipencafé, in dem sie die Nachbarschaft trifft, um Walisisch zu sprechen.
Pam wyt ti'n dysgu Cymraeg?
Oherwydd dwi'n byw yn Cymru.
Da iawn ti, da iawn ti.
Warum er Walisisch lernt, fragt Maggie Alex, der gerade erst damit angefangen hat. Weil er hier lebt und sich für die Sprache interessiert, sagt Alex und erklärt, dass er erst vor 4 Monaten von Nordirland nach Wales zu seiner Freundin gezogen ist.
You're speaking Welsh with a North Walian accent.
Mae gen i athros gogledd Cymraeg, mae gen i ffrind Gogledd Cymraeg.
His teacher is from North Wales, so he's got a...
Ein Nordire, der Walisisch mit einem Nordwaliser Dialekt spreche, weil sein Walisischlehrer aus dem Norden komme, lacht Maggie Morgan. Ein Gogledd also, wie die Leute aus dem Norden auch genannt werden. Walisisch, das sei ein Singsang mit viel Poesie, erklärt sie. Eine Sprache, die sich viel in Bildern und mit Sprichwörtern ausdrückt. Sie gehört wie Irisch zu den keltischen Sprachen.
In Irland ist es ein absolutes Politikum, Gälisch zu sprechen. Hier in Wales kann ich mit der keltischen Kultur in Kontakt kommen, ohne dass ich mich bei meinen Freunden dafür rechtfertigen müsste, so wie es vielleicht bei mir zu Hause der Fall wäre.
Denn in Nordirland, erklärt Alex, sei die Sprache in der Vergangenheit so stark politisch missbraucht worden, dass es häufig als nationalistischer Akt verstanden würde, die Sprache zu lernen. Weit verbreitet ist sie trotzdem. Fast 40% der Nordiren können irisches Gälisch sprechen. Ganz anders in Schottland, wo nur 1% der Bevölkerung schottisches Gälisch spricht. Und Wales? Liegt mit gut 20% walisischsprachiger Bevölkerung dazwischen. Der Umgang mit der Sprache sei in Wales heute entspannt, sagt Maggie Morgan. Eltern würden ihre Kinder nicht aus nationalistischen Motiven auf walisischsprachige Schulen schicken, sondern um ihnen eine gute Bildung zu ermöglichen. Aber eine Portion gewachsenen Selbstbewusstseins ist auch dabei.
Viele rein englischsprachige Eltern schicken ihre Kinder heutzutage auf walisische Schulen, damit sie walisisch lernen und bilingual aufwachsen. Ich glaube, das ist kein Zufall. Wales ist einfach eine sehr viel selbstbewusstere Nation geworden. Und Teil dieses Selbstbewusstseins ist, dass wir die Sprache heute sehr positiv sehen und sie sehr lieben.
Einen kleinen Erfolg jedenfalls kann die Labour-Regierung in Sachen Sprachförderung schon vermelden. Den Export der Sprechblase. Die schottische Sprachbehörde hat bekannt gegeben, eine türkisfarbene Sprechblase nach walisischem Vorbild einzuführen.
Vier Nationen unter einem Dach. Großbritannien bietet Vielfalt, heimisch und international. Es gibt kaum etwas Spannenderes als ein Fußball- oder Rugby-Spiel zwischen England und Schottland oder Schottland und Wales, wobei interessanterweise Nordirland nur im Fußball eine eigene Nation ist, seine Rugby-Talente jedoch in die irische Nationalmannschaft schickt. Ohnehin ist Ulster ein Sonderfall. Bedeutete jahrzehntelang nur Unruhe und Bürgerkrieg. Erst mit dem sogenannten Karfreitagsabkommen konnte ein Schlussstrich unter den Konflikt mit geschätzten 3.500 Toten gezogen werden. Nordiren können auf Wunsch auch einen irischen Pass haben. All das und die offenen Grenzen haben die Identitätsfrage entschärft. Mit dem Brexit sind alte Gräben jedoch wieder sichtbar geworden. Der alte Konflikt droht wieder aufzuflammen. Könnte am Ende Nordirland als erstes das Vereinigte Königreich verlassen?
No English person I've ever met ever wanted Northern Ireland.
In meinem ganzen Leben habe ich keinen Engländer getroffen, der Nordirland wollte, und ich bin 52 Jahre alt. Das ist doch ein sehr lokaler Streit aufgrund historischer Entwicklungen. Und ich halte das für irrelevant. Nie habe ich einen Engländer getroffen, der Nordirland wollte.
I've never met an English person that wanted it.
Spricht Paula Smith den Menschen in England damit aus dem Herzen? Bedeutet Nordirland wirklich nur Ärger, wie es vor allem in London immer wieder zu hören ist? Paula Smith habe ich spontan auf der Straße angesprochen. Zu denken gibt aber, wenn regierungsnahe Zeitungen wie der Daily Telegraph vorrechnen, dass die gut 1,8 Millionen Nordiren den britischen Steuerzahler alljährlich 8,8 Milliarden Pfund kosten. Das ist die Summe, um die die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Didi Heenan, Professorin an der University of Ulster.
It is true that the subsidy for Northern Ireland is larger than the subsidy that went to the European Union.
Die Subvention Nordirlands übersteigt den EU-Beitrag Großbritanniens. Das Erstarken des englischen Nationalismus hat jetzt dazu geführt, dass hinterfragt wird, weshalb England, vor allem der Südosten, Nordirland subventioniert. Tatsache ist jedoch, dass der Südosten Englands jede andere existierende Region subventioniert. Es geht also um die Frage, was ist das Vereinigte Königreich wert? Und kann es zusammenbleiben?
Die Nordiren haben wie die Schotten mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt. 55,8% wollten in der EU bleiben, vor allem die überwiegend katholischen Provinzen oder Personen aus gemischten Familien wie Brian Breathnach.
Part of the peace agreement was that people from Northern Ireland have the right to a British passport.
Im Friedensabkommen wurde unter anderem geregelt, dass Nordiren zwei Pässe haben dürfen, den britischen und den irischen. Technisch ist meine Nationalität britisch und irisch, aber ich fühle mich nicht mehr als Brite. Brexit lässt mich von Tag zu Tag weniger Brite sein.
In fact, Brexit has made me feel less British by the day.
Um neue Spannungen zu vermeiden, wurde im Brexit-Abkommen für Nordirland eine Sonderregelung vereinbart, wonach harte Grenzen zur Republik Irland vermieden werden sollen. Im Endeffekt verlagert das die Grenze in die Irische See zwischen Irland und dem Rest Großbritanniens. Noch steht das endgültige Abkommen nicht, aber
Brexit has scratched open an old wound, reviving the whole issue of.
Der Brexit hat eine alte Wunde geöffnet und die Frage der Wiedervereinigung wieder aufs Tapet gebracht. Für viele irische Nationalisten hat das Brexit-Referendum die Frage aufgeworfen: Willst du im Vereinigten Königreich bleiben oder Teil der EU sein? Die Situation in Nordirland ist kompliziert, weil die EU für uns eine wichtige Rolle beim Friedensprozess gespielt hat, Friedensinitiativen unterstützt und viele Infrastrukturprojekte finanziert hat. Es herrscht auch der Eindruck, dass London die irischen Interessen beim Brexit ignoriert hat. Das hat zu viel Frustration und Ärger geführt.
Sagt ihr die Heenan von der University of Ulster. Auch die Unionisten, die lange Zeit Steigbügelhalter der konservativen Regierungen von Theresa May und später Boris Johnson waren, fühlen sich verraten. Mit Spannung blicken die Nordiren auf die laufenden Verhandlungen über das künftige Verhältnis Großbritanniens und der EU und fürchten einen harten Brexit nach Ablauf der Übergangsfrist Ende des Jahres. Könnte ein solcher letztendlich die Loslösung Ulsters vom Vereinigten Königreich provozieren und zur Wiedervereinigung der beiden Landesteile führen? Das Karfreitagsfriedensabkommen von 1998 verankert das Recht der Nordiren auf ein Referendum, das der Nordirlandminister der britischen Regierung ansetzen müsste. Unklar ist, auf welcher Grundlage, auf der Basis von Wahlergebnissen oder Umfragen? Seit 1998 wird im Rahmen der sogenannten Northern Ireland Time and Life Survey regelmäßig ein Stimmungsbild erhoben. Das letzte stammt vom 17. Juni dieses Jahres. Katie Hayward von der Queen's University in Belfast.
So the Northern Ireland Life and Times Survey data suggests that if there was a referendum to be held tomorrow,
die Umfragedaten von Northern Ireland Life and Time zeigen, etwa ein Viertel würde für die Wiedervereinigung mit der Republik Irland stimmen. Bei anderen, etwa Online-Umfragen, liegt die Zustimmung höher. Was auffällt, ist die zunehmende Polarisierung zwischen Unionisten und Nationalisten bei der Life and Time-Umfrage.
Among respondents to the Northern Ireland Life and Time Survey, between those who are Unionist and Nationalist.
Damit läge eine Wiedervereinigung in weiter Ferne. Klar ist, die Nordiren würden wohl nicht mit einem einfachen Ja oder Nein wie beim Brexit abstimmen wollen. Die Konsequenzen müssten absehbar sein. Was passiert mit dem Schul- und Gesundheitssystem? Was mit der Wirtschaft? Nordirlands Lage ist auch deshalb so komplex, da es sich im Grunde um eine Region mit zwei Nationalitäten handelt, deren Interessen historisch und aktuell in konträre Richtungen laufen. Nicht von ungefähr dauerte es 3 Jahre, bis endlich im Januar wieder eine Regionalregierung aus der nationalistischen Sinn Féin und der Democratic Unionist Party DUP gebildet werden konnte. Und eine Bewährungsprobe für den internen Frieden steht bevor, wenn am 12. Juli die Unionisten die Orange Men wieder marschieren, um den historischen Sieg des protestantischen William von Oranje über den katholischen König James II. In der Schlacht von Boyne 1690 zu feiern, was von der katholischen nationalistischen Bevölkerung als Retrograd und Provokation angesehen wird. Keine der konservativen Regierungen der letzten Jahrzehnte hat in Schottland eine Mehrheit gefunden. Die Schotten fühlen sich deshalb von London nicht vertreten und mit dem Brexit wächst das Streben nach Eigenständigkeit fast täglich. Aber reicht das, um ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten und sogar zu gewinnen?
Da die britische Regierung weder mit Schottland noch mit Nordirland und Wales verhandeln will, da es keinen Kompromiss geben wird, bleibt nur eine Antwort: Unabhängigkeit. Das ist es. Unsere Zukunft liegt in Europa.
Eine von vielen ähnlich klingenden Stimmen, die ich in Edinburgh am 31. Januar am Abend des Brexits eingefangen habe. Wehmut, Zweifel und Trotz, diese Gefühle begleiteten die Kundgebung vor Holyrood, dem Sitz des schottischen Parlaments, über dem bezeichnenderweise die EU-Flagge weiter wehen wird, neben dem Andreaskreuz der schottischen Fahne. Der Schrei nach Unabhängigkeit ist das schottische Echo auf den Austritt aus der EU. 2014 stimmte die Mehrheit der Schotten noch gegen Unabhängigkeit, auch aus Angst, aus der EU ausgeschlossen zu werden. Jetzt mussten sie die EU verlassen. Viele fordern deshalb ein zweites Referendum. Der Dudelsackbauer Alan Waldron aus Stirling.
Ich will so schnell wie möglich die Unabhängigkeit. 62% von uns haben für den Verbleib in der EU gestimmt und müssen jetzt die EU gegen unseren Willen verlassen. 62% ist dennoch ziemlich überzeugend im Vergleich zu den 52% pro Brexit.
Das sieht auch die Regionalregierung so. Die schottische Nationalpartei SNP regiert gemeinsam mit den Grünen, hat weitreichende Kompetenzen in der Gesundheits-, Sozial- und Bildungspolitik. Verfassungsminister Michael Russell von der SNP sagte direkt nach dem Brexit im Interview mit dem Deutschlandfunk:
Für Schottland, so hoffe und glaube ich, wird der Brexit mit der Unabhängigkeit und Mitgliedschaft in der EU enden. Das ist unser Ziel. Wie schnell wir das erreichen, hängt von einer Reihe von Faktoren ab.
Zum einen von der Zustimmung der Regierung in London zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum, zum anderen davon, ob es der SNP gelingt, eine Mehrheit zu organisieren. Boris Johnson hat Anfang des Jahres unter anderem in der Fragestunde des Parlaments deutlich gemacht, was er von einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum hält. Der Premierminister:
It was not only the right honourable gentleman who leads the SNP in this house, it was also Alex Salmond and his protégé Nicola Sturgeon, who said at the time of the referendum that it was a once in a generation event.
Es sei beim Referendum 2014 stets von einer einmaligen Abstimmung für die Zeit einer Generation die Rede gewesen, so Johnson. Die Geschäftsgrundlage habe sich mit Brexit geändert, argumentiert indes Regierungschefin Nicola Sturgeon von der schottischen Nationalpartei SNP, die aber keineswegs den katalanischen Weg gehen will.
Es wird ein Referendum geben. Es muss aber ein legaler Prozess sein, der uns die Unabhängigkeit ermöglicht. Das ist mein Ziel.
Am liebsten hätte Nicola Sturgeon noch im laufenden Jahr ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abgehalten. Die Idee war, negative Auswirkungen des Brexits nach Ablauf der Übergangsfrist am 31. Dezember zu vermeiden. Die Corona-Pandemie hat einen Strich durch die Rechnung der schottischen Nationalisten gemacht. Am 18. März schrieb Verfassungsminister Michael Russell einen Brief an die britische Regierung, worin die schottische Regionalregierung Abstand davon nahm, den Beschluss des schottischen Parlaments für ein zweites Referendum rasch umzusetzen und gleichzeitig um Verlängerung der Übergangsfrist für den EU-Austritt bat. Noch hält die britische Regierung allerdings am 31.12. als faktischem Ende der EU-Mitgliedschaft durch das Auslaufen der Übergangsfrist fest. Alle wirtschaftlichen Probleme des Brexit könnten gut auf die Corona-Krise geschoben werden, munkeln Kritiker. Ohnehin ist die Rechtslage für ein Referendum in Schottland ungeklärt. Christine Bell ist Verfassungsrechtlerin an der University of Edinburgh.
Verfassungsrechtlich ist es umstritten, ob Schottland wirklich die Zustimmung Londons für ein Referendum braucht. Beim letzten Referendum brauchte diese Frage nicht geklärt zu werden, da sich die britische und schottische Regierung über die Bedingungen für das Referendum geeinigt hatten. Im Grunde bedeutet das aber auch, die schottische Regierung kann nicht einfach ein Referendum abhalten, bevor die Frage nicht vom Gericht geklärt ist. Without
it necessarily going through the courts. Das könnte ein langer Prozess werden. Die Strategie der schottischen Nationalisten scheint deshalb eine andere. Über Profilierung bei der Wahl zum schottischen Parlament im kommenden Jahr eine satte Mehrheit zu erzielen. Tatsächlich ist die SNP auf dem besten Weg dorthin. Durch ein transparentes und wesentlich vorsichtigeres Corona-Krisenmanagement hat sich Regierungschefin Nicola Sturgeon von der Regierung in London distanziert und aus Sicht der Bevölkerung positiv abgehoben. Ideologisch steht die SNP links und für Weltoffenheit. Andreas Wolf, BBC-Reporter.
Einer Umfrage zufolge würden zum jetzigen Zeitpunkt 54% der schottischen Nationalpartei ihre Stimme geben. Ihr bisher bestes Ergebnis lag bei 45% in 2011. Viele sehen darin ein Mandat für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Aber das ist natürlich nur eine Umfrage und bis zur Wahl kann sich das Bild auch noch mehrfach ändern.
Vieles wird auch davon abhängen, wie sich die Folgen des Brexit und von Corona auswirken. Zumindest zeitweilig standen die vier Nationen des Vereinigten Königreichs ziemlich geschlossen in der Krise da. Hinzu kommt, dass Schottland finanziell vom reichen Süden profitiert, wie Pam Nash von der Organisation Scotland in Union betont.
Being in the UK is worth just under £2,000 to each individual.
Im Vereinigten Königreich zu sein, bringt jedem Schotten knapp 2000 Pfund. Das ist die Differenz zwischen den Ausgaben pro Kopf und den Steuereinnahmen. Und der Handel mit dem restlichen Vereinigten Königreich liegt dreimal so hoch wie der mit der EU. Aber es geht um mehr als um nur Finanzen. Es geht um unsere gemeinsame Kultur und Geschichte. Und um eine gemeinsame Zukunft, denn ich glaube, Schottland ist stärker im Vereinigten Königreich.
Eine Meinung, mit der Pam Nash nicht allein dasteht.
This is a land of kings and queens, cobbled streets, rivers and streams. This is the land of hope and glory. This is a land of beautiful places, fields of green and open spaces. This is the land of hope and glory. This is England. This is England.
Mit gut 55 Millionen Einwohnern beheimatet England 85% der britischen Bevölkerung und ist wirtschaftlich und politisch damit zweifelsohne der bedeutendste Landesteil des Vereinigten Königreiches. Vielerorts wird auch einfach von Engländern gesprochen, wenn Briten gemeint sind. Die Engländer und auch die Waliser haben für Brexit gestimmt und mit ihrer Mehrheit für den gesamten Staat entschieden. Lag das auch daran, dass sich die Engländer stärker auf Identitätssuche befinden als Schotten und Iren?
If ever I'm abroad and I can't get a decent cup of tea, that's when I know I'm definitely English.
Er spüre, dass er Engländer sei, wenn er im Ausland ist und keine gute Tasse Tee bekommt, sagte der YouTuber Owen Jones in einem schon etwas älteren Video. Das gehört zu den Klischees wie English Breakfast, die St. George-Fahne und die Stiff Upper Lip, die steife Oberlippe, die zu Zeiten des Empires zum Symbol für Kontrolle von Emotionen wurde. Etymologisch hat Englisch ganz offensichtlich etwas mit den Angelsachsen zu tun, die als Siedler kamen. Ab wann spricht man jedoch historisch überhaupt von den Engländern? Der Historiker Robert Coles.
The English people, they're first mentioned by the first great historian of the English. He was called Bede.
Der Begriff Englisch und das englische Volk fallen erstmalig im Jahr 731 in einem Werk des großartigen Historikers Bede, einem Benediktinermönch in Jarrow im Nordosten Englands. Er nannte sein Werk die Kirchengeschichte des englischen Volkes. Damit wurde das englische Volk von der Kirche identifiziert, was bis auf den heutigen Tag relevant bleibt.
And of course that remains important until very recent times.
Über die Jahrhunderte kamen natürlich viele Facetten der Englishness hinzu, namentlich der Protestantismus und das Empire, das wiederum britisch war. Und heute gibt es ein Gefühl, Englisch zu sein?
It's fair to say that being English is quite complicated.
Englisch zu sein ist ehrlich gesagt nicht so einfach. Denn ich bin in Stockport im Norden aufgewachsen. Da sind meine Wurzeln. Jetzt lebe ich in London. Stockport und London, das sind praktisch zwei verschiedene Länder.
Meint der YouTuber Owen Jones. In der Tat liegen zwischen dem armen Nordengland und dem reichen Südosten um London oder dem ländlichen Cornwall im Südwesten Welten. Nicht nur ökonomisch, auch von der Sprache, Kultur und der Sozialisierung. Menschen aus Cornwall betrachten sich oft zunächst als Cornish und erst dann als Englisch. Leute aus Yorkshire identifizieren sich oft eher mit ihrer Region als mit England. Umso überraschender, dass es dennoch ein weit verbreitetes englisches Gemeinschaftsgefühl gibt. Der Historiker Robert Coles.
This 20,000 people, English people asked by the BBC, did they identify with England, and 80%.
Die BBC hat 20.000 Personen befragt, ob sie sich mit England identifizieren. Und 80% haben gesagt, sie hätten eine sehr starke Bindung an England. England ist eine so viel größere, wohlhabendere und mächtigere Nation im Vereinigten Königreich als die anderen. Deshalb wurde englischer Nationalismus von der Politik immer als etwas Heikles betrachtet. Wenn man dem englischen Nationalismus freien Lauf lässt, dann ist das so, als steige man mit einem viel mächtigeren Partner ins Bett. Wenn England aufstünde, dann könnte man herausfallen. Deshalb wurde der englische Nationalismus stets eng kontrolliert.
Die Betonung liegt auf wurde, denn mit dem Brexit werfen gerade die Schotten den von ihnen nicht gewählten regierenden Tories in London vor, eine englisch-nationalistische Agenda zu verfolgen, politisch. Die Professorin Linda Colley hatte seinerzeit auch die Labour-Regierung von Tony Blair beraten, die Ende der 1990er Jahre Regionalparlamente für Schottland, Nordirland und Wales mit teils sehr unterschiedlichen Kompetenzen geschaffen hatte.
The problem with devolution is that it's all been very ad hoc.
Die Übertragung parlamentarischer Gewalt lief damals ziemlich spontan ab, ohne einen programmatisch-systemischen Ansatz, und England wurde nicht berücksichtigt. Ich halte es für gefährlich, wenn in England nur regionale Vertretungen geschaffen würden, während Schottland, Wales und Nordirland regelrechte Parlamente haben. Das schürt Zorn bei englischen Nationalisten und zurzeit wächst nicht nur der schottische, sondern auch der englische Nationalismus.
Denn stets heißt es, das Parlament von Westminster vertrete doch England und Regionalversammlungen könnten Basisdemokratie stärken. Divergenzen zwischen dem, was die Engländer in London vorgeben, und die Schotten, Waliser und Nordiren zu tun haben, traten auch beim Krisenmanagement der Corona-Pandemie hervor. Vor allem Schottland zeigte sich wesentlich vorsichtiger bei ersten Lockerungen und nutzte seine Kompetenz im Gesundheitswesen. Driften jetzt England und die anderen Landesteile weiter auseinander? Was verbindet England mit den anderen Nationen? Das britische Pfund? Die Monarchie? Die Historikerin Linda Colley.
I think that the death of Elizabeth
Der Tod von Königin Elisabeth II. Könnte meines Erachtens viel größere psychologische Konsequenzen für das Vereinigte Königreich haben, als viele denken, da sie eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt spielt.
Vor allem für junge Briten spielt die Monarchie längst nicht mehr eine so fundamentale Rolle. Umso wichtiger ist es, eine neue Grundlage für das Miteinander zu schaffen. Soll das Vereinigte Königreich als Staatsgebilde überleben? In diesem Sinne plädiert Linda Colley für mehr Kompetenzübertragungen, für 4 Regionalparlamente, also auch für ein englisches, für eine geschriebene Verfassung und
A new kind of Magna Carta, if you like, would be one way to go. I don't think you can rely.
Eine neue Magna Carta wäre eine Option, denn wir können uns nicht nur auf die Wirtschaft, Bequemlichkeit und gelegentliche Feiern der Monarchie verlassen. Man könnte sich etwa auch zu einer postindustriellen grünen Revolution verpflichten, mit Bildungschancen für alle in der neuen grünen Wirtschaft. Wir brauchen eine verpflichtende Erklärung darüber, was das Vereinigte Königreich in seiner postimperialen Phase möglicherweise erreichen kann.
In the new green economy or something and a commitment to what the United Kingdom in its post-imperial guise can feasibly do.
Das waren die Gesichter Europas. Wir haben gefragt, was ist britische Identität? 4 Nationen unter einem Dach in einem Königreich unter Druck.
Die Literaturauszüge stammen aus dem Buch It's Tea Time, My Dear von Bill Bryson, gelesen von Volker Niederfahrenhorst. Musik und Regie hatte heute Simonetta Dibbern, Ton und Technik Thomas Widdig. Die Reporter waren Ann-Kathrin Jeske und Burkhard Birke, die Redaktion hatte Ursula Welter. Vielen Dank fürs Zuhören heute.